Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben. Ja, heute haben wir eine Jagdcast-Episode, die außer der Reihe erscheint. Und der Hintergrund ist der, dass gestern der Kollege Christian Herz-Klepto mich darüber informiert hat, dass die Teilnahme am Schwingenmonitoring durchaus ausbaufähig ist. Und da haben wir uns entschlossen, dass wir mal spontane Sendung dazu machen und euch darüber informieren, warum es wichtig ist, dass wir uns mit dem Schutz des Wasserwildes, aber auch einer so vermeintlichen Allerweltsart wie der Stockente befassen und welche Rolle das Schwingenmonitoring und eure Teilnahme dabei spielt. Also von daher, hört euch das bitte mal an. Bevor es losgeht, ihr kennt es, gibt es noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor Vortex Optics, dann geht es aber auch schon direkt ins Interview. Viel Spaß dabei.
Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jede Anwendung die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen findet ihr unter www.vortexoptik.de.
Herzlich willkommen bei Jagdcast, Christian.
Ja, moin, Frank.
Warum sprechen wir über die Stockente? Ist ja an sich Allerweltsvogel.
Ja, das stimmt. Das ist vielfach, die ist ja eigentlich unsere häufigste Entenart auch in der Strecke und entsprechend auch weit verbreitet bei uns. Und die meisten, auch Niederwildjäger, haben doch noch den Eindruck, dass es relativ gut geht, der Stockente. Aber es erreichen mich auch immer mehr Hinweise, dass Leute sagen, ich habe den Eindruck, gerade die bei uns brüten, aber auch auf der Strecke insgesamt werden es weniger. Und wenn man mal hier in den Jahresbericht guckt zur biologischen Vielfalt, wo also immer die Strecken für Schleswig-Holstein dargelegt sind, dann sieht man eben auch ganz klar, dass die Wildentenstrecke, also die bei uns ja vor allem die Stockente ist, dass die seit 2000 sich fast halbiert hat. Ne? Also 2003 hatten wir über 60.000 Wildenten auf der Strecke und 2023 waren es nur noch unter 30.000. Es ist natürlich auch immer nur ein Hinweis auf die, also die Strecke selber kann natürlich auch die Jagdintensität widerspiegeln, aber es ist schon ein deutlicher Hinweis, wenn innerhalb von 20 Jahren sich das halbiert.
Worauf weist das denn hin? Was bedroht denn die Bestände?
Ja, das ist eben was, wo wir unbedingt noch näher hingucken können. Es gibt bei uns in Schleswig-Holstein natürlich, denkt man da als erstes mal an Prädatoren, ne? An Bodenprädatoren. Das ist eben was gerade auch ja in aller Munde ist. Wir sehen, wie sich die Waschbären entwickeln, wie sie, dass der Marderhundbestand gewaltig zugenommen hat. Und es gibt vielerorts eben auch Mink. Das ist sicherlich einer der Prädatoren, der für die Enten durchaus wichtig ist, weil er ja so ans Wasser gebunden ist. Und ich glaube, das ist auch einer der häufigst übersehenden Prädatoren bei uns. Weil der einfach sehr heimlich ist. Und es gibt in Hessen eben genauere Untersuchungen seit einigen Jahren, wo man sich Schwingen von Stockenten hat einsenden lassen. Und dabei hat man eben gesehen, das macht der Johannes Lang, den kennt man vielleicht vom Arbeitskreis Wildbiologie, der veröffentlicht viel in Wild und Hund auch immer regelmäßig von der Uni Gießen. Und ist zum Beispiel aufgefallen, in der Strecke sind vor allem junge Erpel und ganz wenig alte Enten. Und das deutet natürlich hin darauf, dass die bei der Brut besonders gefährdeten Enten, dass die da offensichtlich abgeschöpft werden und nicht durch die Jagd. Und ich habe bei uns mal beispielsweise mit der Drohne, wir haben ein ganz tolles Entenrevier im Prinzip bei mir zu Hause, da sind mehrere Fischteiche und das, wenn man da hinguckt, dann denkt man, hier muss es wimmeln von Enten. Und ich habe spaßeshalber mit der Drohne da immer mal mir die Nester alle rausgeguckt. Und da ist am Ende der Brutsaison nirgendwo Gössel, also Entenküken gewesen. Erfolg gleich null. Und ich glaube, dass das vielerorts so aussieht. Und da müssen wir aber noch genauer hingucken, was da Ursachen sein können. Es ist noch nicht dramatisch, so will ich mal sagen. Also der Dachverband der Ornithologen schätzt den Bestand immer noch als gleichbleibend ein. Aber ich denke, wir sind da am Anfang einer Entwicklung, die wir ganz gut im Blick behalten müssen.
Ich finde, wir sind immer gut beraten, proaktiv tätig zu werden, wenn wir die ersten Anzeichen sehen und nicht zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen, sprich auf der roten Liste gelandet ist.
Absolut.
Beschreib uns doch bitte mal, warum gerade die Ente beim Brüten ja potenziell gefährdet ist.
Die Stockente brütet ja am Boden und ist eigentlich ziemlich gut getarnt dabei. Also die meisten Entennester ohne Wärmebild muss man schon sehr genau hingucken oder aus Versehen die aufgescheucht haben. Und das ist natürlich allerdings für Beutegreifer, die überwiegend mit der Nase arbeiten, mit der Witterung, ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Gerade solche, die also gezielt den Uferbereich absuchen, und dazu gehört natürlich vor allem der Mink, aber auch der Marderhund, Fuchs natürlich auch. Dafür ist das natürlich einfache Beute sozusagen.
Nun haben wir ja aber während der Jagdzeit nicht nur die Standvögel hier, wir haben die Teilzieher, wir haben die Zugvögel, also eigentlich eine ganz perfide Situation, wo wir eben auch in Bestände eingreifen, die gar nicht hier ihre Reproduktion haben.
Absolut.
Wieso sieht man denn trotzdem diese Muster, dass hauptsächlich junge Erpel auf der Strecke liegen?
Ja, das ist muss man unbedingt dabei im Hinterkopf behalten, dass wir reden hier so von, sag ich mal, 200.000 Brutpaaren, die wir ungefähr in Deutschland haben oder auch mehr. So ganz genau ist das jetzt gar nicht festzulegen, aber wir haben während der Rast- und Zugzeiten bei uns eben auch noch 700.000 bis 500.000 Individuen, die also hier durchkommen, die gar nicht bei uns brüten. Und diese Bestände, diese Rast- und Zugbestände, die sind noch deutlich stärker eingebrochen als die Brutbestände bei uns. Das ist also quasi parallel, wie sich auch die Strecke bei uns entwickelt hat, die Jagdstrecke. Und das ist eben so, dass die Stockente ja bis ganz weit nach Norden brütet und dort eine Reihe von Verlusten auftreten, auch aus anderen Gründen, die bei uns jetzt nicht so entscheidend sind. Früher hat man in Amerika gesagt, also im Norden, das sind die Duck Factories. Da kommen also die Enten in den Feuchtgebieten, werden da produziert und kommen dann passenderweise zur Jagdzeit Richtung Süden. Und grundsätzlich ist es auch in Europa ja so. Unsere bleiben überwiegend hier, ziehen vielleicht einen Teil nach bisschen weiter nach südlich, aber die skandinavischen und auch russischen Tiere, die kommen zu uns. Und die Bestände, die Rastbestände und Zugbestände, die sind tatsächlich ziemlich im freien Fall. Und da gibt es eine Reihe von Gründen. Das ist einmal wie bei uns die Prädation. Auch da oben ist natürlich der Marderhund im Kommen und der Mink. Ich war im Frühjahr bei den finnischen Kollegen. Die sind da, haben das Problem ganz gut erkannt und in wichtigen Brutgebieten fangen die jetzt an mit einem ganz intensiven Prädatorenmanagement, vor allem für Mink und Marderhund. Die arbeiten ganz viel mit Drohnen und Hunden. Aber es geht auch um Bruthabitatverluste. Das ist also nach wie vor in Skandinavien ein Thema, ist Trockenlegung von Feuchtgebieten. Da ist ein Thema auch Verschmutzung. Das ist vor allem Richtung Russland da oben, wo also massiv der Öl- und Erdgasförderung ausgebaut wird. Das verschmutzt große Flächen. Und zum Teil ist es aber auch eine Nutzungsaufgabe, also wo Landwirtschaft so auf feuchten Grenzertragsstandorten betrieben worden ist, da wird es natürlich heutzutage ja nicht mehr gemacht und dadurch verschwinden eben Feuchtwiesen und verwandeln sich langfristig in Wald und wachsen zu und dadurch gehen eben auch Habitate verloren.
Jetzt ist unser Credo als Jäger ja die nachhaltige Nutzung von Beständen.
Ganz genau.
Wie können wir denn sicherstellen, dass wir die Bestände nicht übernutzen?
Also, zunächst mal, wenn man jetzt sozusagen bis auch nach Skandinavien guckt, dann ist es natürlich wichtig, dass wir uns mit denen austauschen, dass wir im Kontakt mit denen stehen. Das macht der DJV auch. Wir sind im intensiven Kontakt mit unseren Kollegen da oben und versuchen, das sozusagen den gesamten Zugweg mit in den Blick zu nehmen. Die haben da oben eben auch viel erkannt und angegangen, wie ich schon gesagt hatte. Die versuchen auch massiv Feuchtgebiete zu erhalten oben in Skandinavien. Die Finnen sind da ganz vorne mit dabei. Und unsere Aufgabe ist es natürlich hier bei uns, vor allem unsere Brutbestände in den Blick zu nehmen und da frühzeitig drauf zu achten, was man machen kann. Völlig naheliegend ist natürlich, dass wir was gegen Prädation machen können. Also eine intensive Fallenjagd rund um Gewässer, das kann auch punktuell einiges bewirken. Vor allem Waschbär, Marderhund und Mink. Wir können aber auch Nisthilfen anbringen, weil das ist sicherlich eine der Hauptnadelöhre eben, dass die überhaupt mal schlüpfen müssen. Und das kann eigentlich jeder in seinem Revier machen. Das wird ja auch oft gemacht. Zum Beispiel diese Niströhren kann man ja ganz einfach selber herstellen oder auch Nistkästen. Da gibt es also eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und dann dürfen wir auch natürlich die Forschung nicht vernachlässigen, damit wir da noch näher rankommen. Und da haben wir eben jetzt das Schwingenmonitoring auf eine neue Basis gestellt und erhoffen uns da viele Erkenntnisse.
Schwingenmonitoring, was steckt dahinter? Warum ist es sinnvoll, Schwingen zu monitoren und wie läuft das Ganze?
Ja, das ist gar kein neues Konzept, das gibt es schon ganz lange. In Dänemark macht das der dortige Jachtverband und auch in Amerika, wo intensiv Enten gejagt werden, läuft das schon im Prinzip seit den 80er Jahren oder noch länger. Und zwar kann man bei eigentlich den meisten Entenarten, kann man anhand einer Schwinge schon ziemlich sicher sagen, welches Geschlecht das Tier hat und welches Alter. Also mit Alter ist allerdings jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, sondern man kann eben sagen, ist jung oder ist älter als ein Jahr. Und diese beiden Daten, also das Alter und die Geschlechtszusammensetzung, die sagen ganz viel aus, wie es einer Art geht. Wenn man also quasi nur alte, das Beispiel hatte ich ja schon gesagt, wenn man nur junge Tiere da drin hat, dann scheint es zum Beispiel ein Problem mit den alten Tieren zu geben und entsprechend kann man da auf Prädation gucken. Oder aber auch umgekehrt kann eben, wenn überhaupt keine Jungen in der Strecke sind, dann ist es auch ein Warnsignal. Also da kann man genau hingucken. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, an welchen Stellen kommen überhaupt die Alten und die Jungen. Es ist oft so bei Vogelarten, dass die nicht alle zusammenziehen, sondern dass manchmal ist es so, es kommen erst die alten Enten und dann kommen die jungen Enten erst. Und entsprechend könnte man zum Beispiel, wenn man reagieren wollte auf zurückgehende Bestände, auch so arbeiten, dass man sagt, okay, wir erlegen erstmal, wir jagen nur dann, wenn die Alten oder nur die Jungen da sind. Und das läuft so, klassischerweise, so läuft es in Dänemark oder auch in den USA, da wird also eine Schwinge abgetrennt und wird zu einer zentralen Sammelstelle geschickt, richtig mit der Post, kommt in Briefeumschlag und wird dann da von Experten angeguckt und bestimmt. Und das hat natürlich heutzutage in Zeiten von Vogelgrippe, da hat das natürlich, bringt das gewisse Bedenken mit sich, sage ich mal so. Und dann berichten mir auch die Dänen, dass auch die Postboten da also auch nur mäßig begeistert sind, wenn da wieder ein großes Paket mit nicht ganz sauber abgetrennten, aber dafür gut gelagerten Graugänsschwingen oder so etwas eingeht. Und da haben wir uns überlegt, da muss es doch eigentlich eine geschmeidigere Lösung, sag ich mal, geben. Und ich hoffe, den meisten bei uns ist die, den meisten Hörern ist die Tierfund-App, womit man also tot aufgefundene Tiere melden kann, ein Begriff. Und wir haben jetzt eine Erweiterung programmieren lassen. Das ist also noch eine Kachel mehr jetzt bei der Tierfund-Kataster-App. Und das funktioniert total einfach und selbsterklärend. Ich muss nicht die ganze Ente einschicken, sondern ich mache einfach, öffne das, klicke auf die entsprechende Kachel in der Tierfund-App. Es öffnet sich ein Fenster, da fragt es erstmal, wo ich bin, so wie wenn ich Fallwild melden möchte. Und dann werde ich nach 5 Fotos gefragt. Da ist vom Kopf, von verschiedenen Flügeldetails, einmal die Stoßfedern. Und im Prinzip hat man dann in 2 Minuten die Ente abfotografiert. Und dann wird das Ganze gespeichert und hochgeladen. Und fertig ist die Sache. Und man kann die Ente dann hinterher, die ist unbeschadet, sie kann noch wieder als Schleppwild verkauft werden, kann aber auch natürlich auch
gegessen werden.
In die Küche wandern.
Ja, ich hoffe auch.
Ja. Und man muss das nicht mit sich nach Hause nehmen, man muss das auch niemandem anders seine Enten wegnehmen, sondern mit 2 Jägern, wenn man sich da einmal über die Strecke beugt, dann hat man in einer Viertelstunde da alles erfasst. Und
wichtig, da würde ich ganz gerne direkt einmal eingreifen. Nein,
auf jeden Fall.
Wann muss ich das machen? Ist das wichtig, dass das schnellstmöglich nach der Erlegung stattfindet? Oder kann das ganz entspannt denn zu Hause im Zerwirkraum geschehen oder wo auch immer?
Das ist gar kein Problem. Genau, das kann man auch am nächsten Tag machen. Also ich war jetzt gerade bei einer Strecke, also habe ich mich einladen lassen, nicht zur Yacht, sondern nach dem Strecke liegen. Und dann kann man das ganz entspannt am nächsten Tag auch machen und legt die sich unter guten Lichtverhältnissen im Zerwirkraum auf den Tisch und erfasst die dann. Wichtig ist, dass man also möglichst die gesamte Strecke erfasst oder zumindest einen möglichst großen und zufällig ausgewählten Menge davon, weil es geht uns natürlich darum, dass wir auch das Verhältnis von Geschlechtern so eine Stichprobe haben, wie sie auch ist. Also was man nicht machen sollte, ist, dass man tatsächlich, weil man die Erpel, die sind ja oft etwas stärker im Wildbrett, sage ich mal, dass man die schon am Vortag weggibt und dann am nächsten Tag erfasst man nur noch die Enten, weil dann produziert man natürlich in wissenschaftlicher Hinsicht keine Aussage mehr.
Ganz im Gegenteil, man verzerrt sie dann sogar, ne?
Genau. Also das ist wichtig, dass man möglichst die ganze Strecke aufnimmt. Ja.
Gut. Und dann kann ich erstmal die Fotos machen oder muss das direkt über die App laufen?
Also möglichst muss es direkt über die App laufen. Die App ist ja auch, das kennt man vielleicht von der Fallbildmeldung, man kann auch die Fotos im Nachhinein hochladen. Bloß wenn man pro Tier 5 Fotos macht, und dann wird das, glaube ich, schon bei 5 Enten schwierig, die nachher aus der Galerie auch vom Foto richtig zuzuordnen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, das zu zweit auch zu machen. Dann einer legt die Enten hin, dann der andere macht die Fotos, dann bist du pro Ente in einer Minute durch. Wir haben das jetzt gerade mit einer Strecke von 140 Enten durchgezogen. Das ist sicherlich auch eher eine Ausnahmestrecke.
Du bist vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Das ist aber ein bundesweites Projekt?
Genau, ich bin tatsächlich beim Landesjagdverband Schleswig-Holstein angestellt, aber ein Teil meiner Stelle ist für den Deutschen Jagdverband, wo ich eben Wasserwildarbeit so ein bisschen zuständig für bin.
Also du brauchst Meldungen wirklich aus allen Bundesländern?
Unbedingt aus allen Bundesländern. Wir sind auch dabei und machen da noch mehr Werbung jetzt für. In Schleswig-Holstein, glaube ich, ist es schon relativ bekannt, aber in anderen Bundesländern, also wer von deinen Hörern sich hier als Nicht-Schleswig-Holsteiner identifiziert, der ist doch herzlich aufgerufen, da sich zu beteiligen oder auch einfach das weiter zu sagen, weil unsere Rückmeldung aus den anderen Bundesländern, die ist definitiv noch verbesserungswürdig.
Jetzt ist das ja eine Methodik, die sich vielleicht perspektivisch auch für andere anwenden lässt. Ist da noch ein bisschen was geplant?
Also das Ziel jetzt erstmal ist, dass wir 500 Stockenten zusammenbekommen. 500 Stockenten ist nämlich so ungefähr die Größe, die man braucht, um mit KI weiterzumachen. Im Moment ist es nämlich so, diese 500 Stockenten, da werden wir uns mit 3 Experten nachher über die Bilder beugen und werden da die Alters- und Geschlechtsbestimmung noch quasi manuell machen. Aber wir hoffen schon zur nächsten Saison, dass wir dann Partner gewonnen haben werden, der sich da mit KI stärker befasst hat und dem dann diesen Datensatz anbieten. Und dann soll es eben so funktionieren, dass also automatisch das Alter und Geschlecht bestimmt wird. Und das funktioniert, das gibt es in Frankreich schon. Und von daher hoffen wir, dass das sozusagen als nächster Meilenstein bald in den Blick kommt. Und wenn wir das fertig haben, dann wären weitere Arten auf jeden Fall im Fokus. Also wir haben, wenn man in die Strecke guckt, bei uns ja noch Pfeifente und Krickente vor allem, die jetzt, wenn man sich die Anzahl im Vergleich zur Stockente, sind es deutlich viel weniger, aber beides, also vor allem die Pfeifente ist halt eine Art, die auch sehr weit zieht und wo wir auch super unsere Daten zusammenführen können mit unseren skandinavischen Kollegen oder mit den Kollegen insgesamt auf dem Zugweg. Das koordiniert ja der DJV auch im Waterfowlers Network, also in einem Netzwerk der Wasserwildjäger entlang der gesamten Zugstrecke. Und das Fernziel ist eben, dass wir da für die Stockente, aber auch für die anderen Arten eine gemeinsame Beschreibung der gesamten Population auf dem Zugweg hinbekommen. Weil dann kann man nämlich wirklich Aussagen machen, mit denen können wir auch nach Brüssel gehen und in Diskussionen um die Einstufung von Arten, um Jagdzeiten und so weiter wirklich als Partner auf Augenhöhe auftreten.
Ja. Nun kommen von den anderen Entenarten ja nicht so wahnsinnig viele zur Strecke. Nee. Ist es da vielleicht sinnvoll, dass man schon in diesem Jagdjahr anfängt, entsprechende Fotos zu machen?
Kann man machen, aber da wird das schadet nicht, das erkennen wir. Aber ich denke, sinnvoller ist erstmal, dass wir uns jetzt voll auf die Stockente konzentrieren, weil das ist also die Art, die spielt für uns einfach die größte Rolle. Und wenn man wirklich was sagen will, so zu was analysieren haben will, dann muss man einfach ein bisschen Futter haben, ne? Also da bringt das nichts, wenn wir jetzt 10 Pfeifenten haben. Damit kann man keine Aussagen machen.
Nutzt ihr auch die Daten aus Frankreich?
Wir haben uns über das Waterfowlers Network, also übernational sozusagen an die Franzosen gewandt. Haben mit denen auch einen Vortrag gemeinsam gehabt, einen Austausch gehabt, aber ja, wie das so oft ist, das ist ja kein Einzelfall. Wir sind da nicht so ganz einig geworden, was die Bildrechte angeht und was die Auswertung angeht, wer dann da nachher noch den Hut auf hat. Das hat sich nicht so als der schnelle Weg nach vorne dargestellt. Die Franzosen erfassen eben auch mit einer eigenen App und wir haben ja die Tierfund-App, die bei uns schon relativ verbreitet ist. Und da haben wir eben entschieden, dass es also für uns der zielführigere Weg ist, wenn wir erstmal da jetzt die vorhandenen Sachen nutzen. Und aber das Fernziel nicht aus den Augen verlieren, dass wir die Daten aus den einzelnen Ländern nachher zusammenführen. Also wir werden uns auf jeden Fall, wir stehen im ständigen Kontakt auch mit dem dänischen Yachtverband, der ja mit so einem Schwingenmonitoring die meiste Erfahrung hat, und werden da das zusammenführen, dass wir nachher das vergleichen können, dass wir auch sagen können, Mensch, bei uns ist es ähnlich, bei uns ist es ganz anders. Warum könnte das so sein? Das sind natürlich ganz spannende Fragen.
Es wundert mich, dass ihr mit 500 schon hinkommt. KI ist ja meistens so ein Mengenspiel. Umso mehr man reinkippt, umso besser wird sie. Aber das sollte ja wirklich ein leichtes sein.
Das hoffe ich.
Wo ihr die App findet, das verlinke ich euch in den Shownotes, falls ihr sie noch nicht habt. Schaut euch das bitte mal an. Da verlinken wir auch eine Pressemitteilung zu dem ganzen Thema. Mein letzter Punkt wäre, momentan gibt es ja von der einen oder anderen Vogelart mehr Todfunde, als sonst lieb ist. Wie steht es um Todfunde? Sollen die auch erfasst werden über dieses System?
Ja, unbedingt. Also wir haben gerade angefragt beim Friedrich-Löffner-Institut. Das ist ja sozusagen das Bundesinstitut, was für die Vogelgrippe zuständig ist. Hat man ja sicherlich in letzter Zeit häufiger als einem lieb ist mal in den Nachrichten auch von gehört. Ob wir da ähnlich verfahren, wie es jetzt schon mit der ASP ist. Denn bei der ASP ist es nämlich so, wenn wir mit der Tierfund-App einen Fallbild hochladen, dann geht automatisch eine Nachricht auch ans FLI und über die dann an die Veterinärbehörden, damit die schnell reagieren können. Und wir haben denen jetzt gerade angeboten, dass wir das auch für die Vogelgrippe leisten können. Und das ist einfach sehr wichtig, dass wir uns da als Partner mit guten Daten präsentieren können und eben unseren Beitrag leisten können, zu beschreiben, wie die Vogelgrippe sich ausbreitet. Aber eben auch, wenn das weitergeleitet wird an die Veterinäre, kann man eben darüber ja auch dafür sorgen, dass möglichst die Kadaver aus der Landschaft verschwinden als Infektionsquelle. Ne? Also wichtig ist natürlich nicht anfassen.
Ja.
Auch an die Hunde denken, also unbedingt vermeiden, dass die da in Kontakt kommen. Wenn das sich nicht vermeiden lässt, muss man unbedingt waschen.
Christian, vor dem Hintergrund, was wir so uns vorgenommen haben, haben wir das alles abgearbeitet oder gibt es etwas, was du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag hinbekommen. Also ich möchte nur noch mal dazu appellieren, dass wir also quasi vor die Welle kommen, dass wir rechtzeitig bei einer Art die Anzeichen zeigt, dass es nicht mehr so stabil ist, dass wir da rechtzeitig mit Daten beitragen, rauszufinden, wo es hakt und dass wir nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Man muss immer im Hinterkopf behalten, wenn wir nicht diejenigen sind, die da zur Aufklärung beitragen und Forschenden werden es andere machen und nicht alle sind der Wasserwildjagd so positiv gegenüber eingestellt. Das gehört für mich zur Hege dazu, dass wir nicht nur im Revier was machen, sondern dass wir eben auch schauen, was sind die großen Bedrohungen und wo sind die Stellschrauben, wo wir was arbeiten können.
Ja, und da sollten wir dich auch unbedingt bei unterstützen. Also von daher, ladet euch bitte die App runter und wenn ihr auf Wasserwild jagt, dann dokumentiert das entsprechend. Das wäre fantastisch. Christian, ja, dann würde ich sagen, haben wir es. Dann erstmal herzlichen Dank.
Ja, dir auch, Frank. Und vielen Dank auch an alle Zuhörer.
Alles klar, du. Dann bis die Tage. Horido.
Bis dann. Horido.
Ja, ihr Lieben, ich denke, wir haben zu dem Thema alles gesagt. Eben beim Schneiden habe ich gehört, dass der Bart für das Aufnahmeequipment momentan etwas zu lang ist. Also wir werden entweder das Equipment verändern oder die Bartlänge modifizieren. Ich bitte die Störgeräusche zu entschuldigen. Aber ja, dem Thema tut das Ganze wohl keinen Abbruch. Ich würde mich freuen, jetzt sind es nicht mehr 14 Tage, sondern tatsächlich nur noch, oh Gott, was haben wir? 5 Tage. Also wenn ihr in 5 Tagen bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Waldmannsheil.